hoch war mein Puls aber schon vorm Anpfiff, weil mein Internet ausgefallen ist. Und ich stand so da, scheiße, was soll ich machen? Und dann musste ich tatsächlich fürs ganze Spiel spontan aufs Radio wechseln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x Gelb, dem Fußball-Nerd-Talk auf Eldoradio und natürlich auch auf Spotify. Unsere Studio-Dreierkette besteht auch heute wieder aus Christopher Batschik.
Moin, moin.
Tim Geisemann.
Schönen guten Tag.
Und mir, Bastian Gerling. Servus. Und wir blicken auf ein wildes und vor allem torreiches Bundesliga-Wochenende zurück. Da waren einige Überraschungen dabei, zumindest für mich. Ich habe bei unserer Tipprunde grandiose 6 Punkte geholt.
Ah, stark.
Ich habe übrigens dieses Wochenende gewonnen, die Tipprunde.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr beide wart da ein bisschen besser. Was waren denn sonst so eure Highlights vom Spieltag, Jungs?
Mein Highlight war gestern Gladbach gegen Freiburg. ja, ich durfte same. Das Spiel im Live-Ticker begleiten und mir sind keine Worte mehr eingefallen, um das zu beschreiben. Ich habe nach dem 2:0, nach 4 Minuten schon geschrieben, unfassbar. Und dann stand es nach 25 Minuten auf einmal 5:0. Und am Ende hat Freiburg in der ersten Halbzeit 6 Tore gemacht und das Spiel ging 6:0 aus. Also unfassbar.
Ja, ich fand gestern das Korkut-Debüt ganz lustig. Schönes 2:2. Stuttgart hat wirklich, es war in der zweiten Halbzeit eine andere Mannschaft. Eigentlich hätte ich auch das 6:0 gesagt, aber...
Ja, das wäre tatsächlich auch mein Pick gewesen. Ich meine, ich war auch ein bisschen schadenfroh als Bayern-Fan nach der Pokalklatsche, die da die Gladbacher den Bayern verpasst haben. Wollen wir gar nicht weiter vertiefen, Tim. Ich sehe deinen Blick schon. Du hast da immer noch ein kleines Trauma. Da warst du ja im Stadion.
Ja.
aber über Korkut sprechen wir später auch noch. Und ansonsten haben wir noch 2 andere Themen vorbereitet, das Topspiel und das Aufstiegsrennen in Liga 2. Und los geht's aber mit unserer Rubrik 3 Fragen an. Da ist heute Christopher mein Opfer. Bist du bereit?
Jawohl.
Dann packen wir's. Nur für Geld oder alles aus Liebe?
Ganz klar alles aus Liebe. Ich bin ein großer Fan von Fortuna Düsseldorf und komme auch selbst aus Düsseldorf. Und da kommen natürlich auch die Toten Hosen her. Und ich bekomme wirklich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich im Stadion stehe und dann Lieder von den Toten Hosen gespielt werden. Wobei ich sagen muss, dass es leider noch keine offizielle Stadionhymne gibt. Und da bist du ja eigentlich, hast ja mit den Toten Hosen die perfekte Band in der Stadt. Also mein Auftrag an die Toten Hosen, macht doch gerne mal eine Stadionhymne für Fortuna.
Ja, das gehen wir mal so weiter. Zweite Frage. Weiße Bälle, pelzige Bälle, eierförmige Bälle. Was ist neben dem Fußball deine Lieblingssportart?
Ja, ich spiele Tischtennis. Also ich habe in der E-Jugend noch ganz klassisch Fußball gespielt. Aber wie das dann so ist, dann kommt ein neuer Trainer.
Und das Talent hat gefehlt.
Man bekommt weniger Spielzeit. Und ja, das war mir dann zu bunt. Dann bin ich zum Tischtennis gewechselt. Und da muss man auch nicht so viel laufen wie beim Fußball.
Alles klar. Egal ob Tischtennis oder Fußball. Frage 3. Wofür kriegst du am ehesten die gelbe Karte?
Ja, da hatte der Tim ja schon gesagt, bei ihm ist es das taktische Umtreten und bei mir ist es dann eher das unabsichtliche in den Gegner rutschen. wir spielen ja in der Uni auf Kunstrasen und ich hatte halt eben nur Hallenschuhe und gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, da sind die Witterungsbedingungen nicht immer so optimal und ja, ich sag mal so, das Bremsen fällt mir dann nicht immer ganz so leicht.
Das waren also die 3 Fragen an Christopher. Wir haben ja heute auch unser kleines Uniliga-Fußballturnier später. Da kannst du noch direkt beweisen, wofür du die gelben Karten bekommst. Tim freut sich auch schon. Der hat sich extra Stollenschuhe gekauft.
Die habe ich auch schon ausprobiert. Ein ganz neues Spiel, wenn man Stollenschuhe hat.
Also für die Gegner wird es kein Spaß. Kein Spaß wird es auch für Christopher. Der hat in der letzten Folge das Quiz verloren und musste eine Kleinigkeit vorbereiten. Ich würde aber sagen, eigentlich der Verlierer könnte doch schön den Modest-Song anstimmen, oder?
Ja, finde ich gut. Würde ich blanko unterschreiben. Ja,
bereite ich für die nächste Folge vor. Wer kommt zum Training overdressed? Anthony Modest. Wer feiert täglich Schützenfest? Anthony Modest. Wer beißt sich an der Theke fest? Anthony Modest.
Komm.
Modest.
Lass es einfach.
Ich hoffe, ihr habt euch alle eure Ohren zugehalten, liebe Hörer.
Schlimm so. Und ihr bleibt hoffentlich noch weiter dran, weil jetzt wird es besser.
Genauso schlecht wie Düsseldorf.
Jetzt können wir auch thematisch reinstarten, würde ich sagen. Wir wollen ja das Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern analysieren. Und ich hatte für das Spiel ja eine kleine Aufgabe von Tim bekommen. Das hören wir uns auch noch mal kurz an.
Wie hoch war dein Puls in der 80. Minute und wie hast du das Spiel verarbeitet?
Dazu muss ich sagen, mein Puls war tatsächlich relativ niedrig. Ich habe mal semi-professionell gemessen, war bei 62. Die Bayern hatten da ja gerade auch zum 3:2 getroffen, da war alles gut. Richtig hoch war mein Puls aber schon vorm Anpfiff, weil mein Internet ausgefallen ist. Und ich stand so da, scheiße, was soll ich machen? Und dann musste ich tatsächlich fürs ganze Spiel spontan aufs Radio wechseln. Und dann ist der Puls nochmal höher gegangen, als das Unwort ausgesprochen wurde, der deutsche Klassiko. Ganz, ganz schlimm.
Zieht sich alles in mir zusammen, wenn ich das höre.
ja, aber ansonsten habe ich das Spiel natürlich gut verarbeitet, war glücklich über den Sieg. Ich glaube, bei den Dortmundern war der Puls nach dem Schlusspfiff ein bisschen höher, vor allem wegen den Elfmeterentscheidungen. Lass uns das schnell hinter uns bringen. Was sagt ihr, war es ein Skandal?
Nein, natürlich nicht. Also erstmal das Ding von Hernandez gegen Reus ist 50-50, aber vorher steht Haaland im Abseits. Also es wäre eh egal gewesen. Dann das Ding in der ersten Halbzeit, wo der den umstößt, der soll man nicht so, natürlich gar nichts. Und Elfmeter für mich ja, wenn man sich nur Hummels anguckt, ohne die Leute drumherum, hat er den Arm rechtwinklig über dem Kopf und geht damit hin zum Ball. Ich finde, es ist einer, aber ich bin ja auch Bayern-Fan.
Genau, jetzt also nochmal die neutrale Sicht von Christopher.
Also ich muss auch sagen, ich finde, die Handsituation war auch ein Elfmeter. Dazu habe ich mir auch nochmal angeschaut, was der Schiedsrichter-Experte Dr. Jochen Drees vom DFB dazu gesagt hat. Und er hat eben gesagt, dass der Eingriff vom VAR auch da korrekt war, weil Zweier in der Situation keine vollständige Wahrnehmung der Situation hatte. Er hat eben nur gesehen, dass der Ball an die Hand ging, aber nicht wie Hummels stand, weil Hummels halt, weil der Zweier den Hummels halt nicht von vorne gesehen hat. Ja, deswegen wusste er nicht genau, wie es zu diesem Handspiel gekommen war und der Eingriff war dann korrekt und ja, ansonsten kann man noch sagen, dass es war eine aktive Bewegung zum Ball, der Arm war seitlich vom Körper abgestreckt, also ich finde, da kann man schon Elfmeter geben.
Ja, sehe ich absolut genauso und damit haben wir eigentlich die Szenen auch ganz gut abgehakt. Ja. Alles, was danach draus gemacht wurde, wollen wir gar nicht weiter thematisieren, dass man Felix Zweier kritisch sieht für seine Rolle im Heuzer-Skandal, richtig so. Aber nach dem Spiel das Fass aufzumachen, finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Haben die Szenen einfach nicht hergegeben. Waren für euch die gegebene Elfmeterentscheidung dann trotzdem die Schlüsselszene des Spiels?
Also ich muss sagen, schon. Das Spiel war ja ein sehr wildes Spiel. Ich würde sagen, Bayern hatte leichte Vorteile, aber auch Dortmund hätte noch die Chancen gehabt, mehr Tore zu machen. Und dann kommt natürlich dieser Elfmeter am Ende, diese beiden Elfmeterszenen kommen dann am Ende natürlich schon zur Bedeutung. Weil eben Hummels dann wieder den Elfmeter verschuldet, der ja auch das erste Tor schon schlecht eingeleitet hat. Und dann, was man noch dazu sagen muss, finde ich auch, wie der Elfmeter dann geschossen wurde. Lewandowski hatte da auch ein bisschen Glück, muss man sagen. Kobel hatte die Ecke und kommt aber nicht mehr ganz hinter den Ball. Also ich glaube, das war schon so die Schlüsselszene. Das hat Dortmund dann am Ende auch den Zahn gezogen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen, aber ich wusste natürlich, dass du das nimmst und deshalb habe ich mir was anderes rausgesucht und zwar, jetzt passt auf, die 92. Minute, da hat Bayern den Ball verloren und er war hinten beim BVB und dann ist Müller nach vorne gelaufen und hat wie wild mit dem Arm gerudert und seine Kollegen nach vorne gepeitscht, dass sie rausrücken sollen und da ist mir einmal mehr aufgefallen, wie geil einfach dieser Typ ist. Auch beim ersten Tor, er legt den per Kopf eklig gegen Hummels auf Lewandowski ab, dann macht Lewandowski das Tor und er stellt sich dahin und 10-mal beide Fäuste da hin und her. Also ich finde immer, da muss man auch echt nochmal, der kriegt immer nicht so viel ab von dem Hype, aber das ist einfach eine Maschine und der muss einen richtigen Schaden im Kopf haben, so geil wie der aufs Gewinnen ist.
Ja, der war tatsächlich auch komplett heiser nach dem Spiel. Bei den Interviews, der konnte kaum mehr reden. Mhm. Also da hat man auch gesehen, wie viel der auf dem Platz wieder gesprochen hat. Bin ich auf jeden Fall bei dir, war eine eindrucksvolle Szene. Das hat der Reporter auch im Radio ganz abgefeiert, das war auch wild. Für mich war es tatsächlich nochmal eine andere Szene und zwar die Auswechslung von Haaland in der 82. Müsste glaube ich gewesen sein, weil da war für mich klar, das Spiel ist gelaufen, ohne Haaland wird da nichts mehr passieren.
Steffen Tigges,
schön und gut, in der dritten Liga vielleicht, aber gegen die Bayern dann vielleicht doch eine Nummer zu groß.
Nee, aber kann ich auch verstehen, weil Haaland war aber, der kommt ja auch erst aus einer Verletzung und ich glaube, der war schon sehr im roten Bereich. Ja. Der war zwar frustriert, dass er ausgewechselt wurde, aber ich glaube, die medizinische Abteilung und der Trainer haben dann gemeinsam entschieden, das macht keinen Sinn, den noch weiter drauf zu lassen. Aber man merkt schon, es ist ein Unterschied, wenn Haaland auf dem Platz ist oder nicht. Ne?
Vor allem, weil sie ja auch immer noch viele Verletzte haben, auch die Bank gestern, dass man dann Nico Schulz einwechseln muss und Marius Wolf ist schon ja vielleicht auch nicht das Allerbeste.
Naja, Wolf muss ich aber sagen, den finde ich echt schwer in Ordnung. Der hat nicht umsonst 16 Einsätze schon gehabt. Das ist so eine Allzweckwaffe.
Der ist solide, genau. Ja. Aber macht jetzt in der Offensive vielleicht auch nicht den großen Unterschied in so einem Spiel.
Nee, das nicht.
Dann lass uns noch ein bisschen über die Taktik quatschen. Also die Bayern haben eigentlich alles gemacht wie immer, haben asymmetrisch gespielt mit Davies extrem hoch. Nagelsmann hat es auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht als Problem gesehen, obwohl es ja wirklich ein wildes Spiel von beiden Seiten aus war. Das hören wir nochmal kurz rein.
Das ja, war es noch offensiver, das Verteidigungsverhalten von Bayern. Wir machen das jetzt meistens über eine Seite, wenn wir es so machen, wie wir es heute gemacht haben, um einfach ein bisschen bessere Kontrolle zu haben. Am Ende habe ich jetzt nicht so viele Räume gesehen. Ich glaube, Dortmund hat uns, weiß nicht, 7, 8 Bälle den beiden Sechsern in den Fuß gespielt. Wir konnten umschalten. Also es waren auch schon viele Ballgewinne, die wir hatten. Und ich glaube, deutlich mehr Ballgewinne als dann gefährliche Situationen, die Dortmund aus dem kontrollierten Aufbau raus kreiert hat, in meinen Augen. Am Ende waren es ein paar Umschaltmomente natürlich. Aber das ist natürlich auch das, was Dortmund dann in Perfektion auch spielt.
Für Nagelsmann waren die hohen Ballgewinne also wertvoller, als defensiv perfekt zu stehen. Erstmal keine Überraschung. Die Fehlerquote war bei beiden Teams aber schon sehr hoch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde erstmal nochmal zu Nagelsmann sagen, das ist so ein bisschen ein kalkuliertes Risiko, ne? Also ja. Der glaubt halt einfach an seine eigenen Stärken und glaubt halt, dass sie einfach damit auch mehr Tore erschießen werden und mehr Vorteile daraus haben als jetzt Nachteile. Und deswegen hat er halt auch gegen Dortmund so mutig gespielt. Fehlerquote war aber schon sehr hoch. Also gerade im Mittelfeld, kurz nach der Pause, hatte Bayern auch eine sehr wilde Phase, wo man eigentlich keinen Ball ruhig gehalten hat, den Ball immer direkt wieder schnell in die Spitze gespielt hat und einfach sehr viele Fehlpässe gespielt wurden. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Kimmich nicht mit dabei war, ne?
Du hattest das auch eben, Basti, nochmal angesprochen mit diesem Asymmetrisch, da habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt und habe gesehen, dass Dortmund 42% der Angriffe über links und 37% über rechts gespielt hat. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich so viel über Dortmunds linke Seite und nicht über rechts, weil rechts ist Bayerns Abwehrseite mit Davies und Hernandez. Vogelwild. Einfach nur wild. Und dann habe ich mir aber mal nochmal genauer bei Dortmund die Seiten angeguckt und Meunier ist halt auf rechts und auf links ist Guerrero. Und Guerrero ist ja quasi wie Davies. Also die spielen ja auch asymmetrisch. Der rennt ja auch gar nicht zurück. Der läuft ja nur nach vorne. Und das fand ich relativ interessant, weil das, ich hätte mehr gedacht, dass sie auf Bayerns Schwachstelle da hinten links gehen.
Finde ich interessant, dass die Statistik jetzt am Ende das so aussagt. Ich habe nämlich mal Mitte der ersten Halbzeit mir das aufgeschrieben und da hatten die Dortmunder noch 40% der Angriffe über die rechte Seite. Also da haben sie das, haben sie schon probiert, diese Seite zu attackieren. Und ich glaube, Marco Reus hat auch nach dem Spiel im Interview gesagt, dass sie vor allem in der ersten Halbzeit sehr viele Räume hatten, die sie aber eben nicht gut genutzt haben. Also dieser Raum hinter Davies.
Ja, Brand kam ja auch so ein bisschen über halb rechts. Vielleicht ist das dann durch seine Auswechslung nochmal ein bisschen umgeswitcht auf die andere Seite.
Weil Brandt ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, muss man auch mal ganz ehrlich anerkennen. War dann auch ärgerlich für Dortmund, dass der dann nach dem unglücklichen Kopftreffer oder Aufprall dann raus musste. Wer war denn ansonsten so euer Spieler des Spiels, wenn wir schon bei wichtigen Männern sind?
Ja, hier habe ich mir jetzt mal es einfach gemacht und den Ballon d'Or-Gewinner genommen. Also den richtigen Gewinner. Lewandowski.
Messi. Oh. Haben ja die Dortmund-Fans gerufen. Auch ein bisschen sehr provokant, wie ich finde.
Oh ja. Ja, vor allem, wenn man verliert. Ja. Ja, ganz klar Lewandowski. 5 Schüsse, 2 Tore. Und wenn Kingsley Coman in der ersten Halbzeit diesen Querpass von Emre Can, der auch wirklich, also Querpass aus der Hölle, das lernst du in Minikicker, dass du den nicht spielen darfst. Wenn er ihn einfach überlegt und ihn dann reinmacht, dann schießt er sogar noch einen mehr, aber 25 Spiele, 25 Treffer gegen Dortmund, ja, bester Mann auf dem Platz.
Also, dass daraus kein Tor, aus diesem Fehlpass von Can kein Tor gefallen ist, ist auch wirklich ein Skandal. Also, der ist wirklich so grausam gewesen, dieser Pass.
Ja.
Bei mir ist es Julian Brandt, den hast du ja gerade eben auch schon angesprochen, aber ich habe auch noch mal ein paar Fakten, um das zu untermauern. Also, er war wirklich unglaublich viel unterwegs, immer anspielbar, hatte in der Offensive auch die höchste Passgenauigkeit, also 88% Passgenauigkeit und hat eben probiert, die Räume im Rücken von Davies immer zu nutzen, war auch an beiden Toren beteiligt. Im ersten Tor fand ich den Laufweg mega stark, wie er sich da aus dem Rücken von Tolisso im richtigen Moment in die Spitze läuft und dann super Ballmitnahme und der Abschluss war dann auch nicht schlecht. Auch vor dem 2:2 hat er eben den Pass aus dem Zentrum auf die rechte Seite zu Meunier gespielt. Also der hat echt ein gutes Spiel gemacht und man muss auch sagen, ich finde den in den letzten Wochen generell sehr verbessert. Also er wird immer sehr viel kritisiert oder wurde sehr viel kritisiert, teilweise auch zu Recht, dass er irgendwie in die Zweikämpfe nicht richtig geht und so. Aber unter Rose scheint er sich zu fangen und ist auf dem richtigen Weg.
Das würde ich so unterstreichen, habe ich ja gerade schon gesagt, sehr unglücklich, dass er dann raus musste. Ich wollte jetzt auch mal nicht den Offensichtlichen nehmen, eben Lewandowski oder meinetwegen auch noch Haaland, sondern ich habe jetzt mal mich für Corinto Tolisso entschieden. Und zwar einfach aus dem Grund, der hat es sehr unaufgeregt gemacht, schwierig eigentlich auch für ihn, weil er auch sehr lange verletzt war, immer wieder verletzt war, hat das Der hat große Sicherheit ausgestrahlt, hatte eine sehr gute Passquote, ich glaube über 85%, sehr viele Ballaktionen, zweitmeisten nach Benjamin Pavard und ist von allen Bayern-Spielern am meisten gelaufen. Sprich, der hat einfach nicht besonders geglänzt, aber extrem viel für die Mannschaft gearbeitet.
Muss aber auch ein Tor machen, der Mann.
Der muss ein Tor machen, richtig, aber da hätte er quasi seine Leistung nochmal krönen können. Aber auch so fand ich wirklich auch ein wichtiger Mann, vor allem weil Kimmich eben ausgefallen ist, der sonst da die Rolle übernimmt.
Mhm. Ja, und Goretzka war ja auch nicht richtig fit, also der ist ja eher so ein bisschen alibimäßig mitgelaufen. Ja. Und Tolisso, ja, ist auch einfach ein guter Pressing-Spieler, ne? Der, hast du auch gesagt, der hat so viel gelaufen, am meisten bei den Bayern. Und hat natürlich immer Druck gemacht auf die Abwehrreihe der Dortmunder.
Und mir ist auch noch generell ein bisschen mehr aufgefallen im Spiel, weil wir dieses asymmetrisch eben hatten, fand ich ganz interessant, weil das auch sozusagen implementiert, das Coman auf rechts außen. Ich habe mir die realtaktische Aufstellung angeguckt. Der hat auf einer Höhe mit Lewandowski gespielt rechts, was halt auch zeigt, wie stark er nach vorne gehen sollte, um hinter Guerrero zu kommen. Und Bayern ist 16 Mal ins Dribbling gegangen, Dortmund nur 7 Mal. Da sieht man, Bayern hat mit Sané, Davies, Coman diese 1 gegen 1 Außen, die Dortmund fehlen. Bellingham hat links außen gespielt, der ist auch wieder gefallen wie sonst was, aber anderes Thema. Denen fehlen so diese schnellen Spieler, die halt auch mal einen nass machen. Also Meunier gegen Davies, das ist ja eine Körperverletzung.
Wobei Meunier fand ich auch eigentlich das ordentlich gemacht hat, auch relativ
defensiv.
Viel.
Genau.
Offensiv nicht. Ja, das kann man von ihm aber auch nicht erwarten, glaube ich. ja, ansonsten, habt ihr noch was zum Spiel Dortmund gegen Bayern?
Ich würde einfach noch sagen, es war auch einfach für den neutralen Beobachter ein super Spiel. War, ja, wie man immer so sagt, Werbung für den Fußball.
Oh.
Aber auch nur für die Offensivreihen. Also defensiv war es bei beiden schon vogelwild, fand ich. Das war jetzt ja, so in der Champions League gegen manche Vereine sehe ich da bei Bayern, weiß nicht, ob das so gut geht. Von der Attraktivität des Spiels war es echt geil.
Ja, ich habe noch drei ganz kurze Sachen, die müssen wir jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Erstmal Müllers Standards, kannst du knicken.
Okay. Aber Kimmichs auch, das ist das Problem.
Ja, der BVB hat sich alle Dinger selbst reingelegt, ganz klar. Die Abstöße vom BVB fand ich total komisch. Die hat immer Akanji gemacht. Und dann kurz auf Kobel gespielt, damit sie hinten rausspielen. Das hat aber irgendwie nie geklappt. Und Upamecano ist Bayerns Hummels. Macht genauso viele Fehler.
Oh, das ist eine steile These. Aber das waren tatsächlich die beiden Unglücksraten.
Ja. Da hast du recht.
Dann würde ich sagen, sind wir aber auch durch, haben das Topspiel abgehakt. Erfolgreich. Ähnlich erfolgreich wie die Bayern. Und gehen jetzt zum zweiten Thema. Und da machen wir eher wieder mit Arbeitern weiter. Und es geht um die zweite Liga. Da wird eben Fußball gearbeitet und nicht gespielt, zumindest sehr oft. Und das, obwohl es ja eigentlich die beste zweite Liga aller Zeiten sein soll. Da hat Christopher aber ein bisschen was dagegen und hat es in der Rubrik die Steilvorlage mal ordentlich verpackt.
Steilvorlage.
St. Pauli, Darmstadt, Regensburg, Paderborn. Nein, das ist nicht die Liste der heißesten Anwärter auf den Abstieg. Das sind tatsächlich die ersten vier Mannschaften in der Tabelle der zweiten Liga. Und nach nun 16 Spieltagen kann man sagen, das ist mehr als eine Momentaufnahme. Vor der Saison schien das Aufstiegsrennen eigentlich schon entschieden. Schalke und Bremen galten als haushohe Favoriten auf den Aufstieg. Auch der HSV und Düsseldorf wollten unbedingt zurück in die erste Liga. Und heute? Bremen dümpelt irgendwo im Tabellenmittelfeld rum und bekommt einfach keine Ruhe ins Umfeld. Beim FC Schalke sieht man auch nach 16 Spieltagen keinen richtigen Plan in der Offensive. Wenn Terodde nicht trifft, dann wird es ganz dünn. Und der HSV spielt zwar teilweise echt gut, ist aber immer noch der HSV. So wird keine der Mannschaften aufsteigen. Bremen, Hamburg, Schalke und Düsseldorf werden alle in der zweiten Liga bleiben. Und wir werden im nächsten Jahr ein weiteres Mal die allerbeste zweite Liga aller Zeiten sehen.
Zur Saisonbeginn Düsseldorf als Top-Aufstiegskandidat in den Topf zu werfen, ja, da muss man auch wirklich Fortuna-Fan sein.
Ich habe auch gedacht, setz mal deine Düsebrille da ab. Unglaublich.
Guckt euch mal die Kader an, da kann man schon oben mitspielen. Und wir haben ja jetzt auch gegen den Tabellenzweiten gewonnen, also jetzt geht's bergauf.
Ja, boah, hätten wir vor 2 Wochen da, hätte ich dir so einen reindrücken können, da war dir so schlecht.
Ansonsten bin ich aber bei den großen Vereinen weitestgehend bei dir. Ich finde, Bremen könnte jetzt unter Ole Werner vielleicht nochmal bisschen angreifen und das spannend machen, haben wir jetzt auch direkt am Wochenende wirklich überzeugt. Ansonsten sehe ich persönlich den HSV eigentlich am stärksten. Du hast aber schon richtig gesagt, ist halt der HSV und die haben auch jetzt schon wieder verloren.
Ja.
Also auch alles noch nicht so wirklich sattelfest. Hast du sonst noch Ergänzungen zu den großen Vereinen, Tim?
Ich habe halt nur noch so ganz generell, das passt auch ganz gut zu deiner Steilvorlage, wenn ich mir die Tabelle auch hier wieder anschaue, du gewinnst ein Spiel, die Fans träumen vom Ausstieg, du verlierst ein Spiel, du bist quasi in der dritten Liga. Also das ist wieder so unglaublich eng.
Ja, absolut. Aber das kennen und lieben wir ja an der zweiten Liga auch in den letzten Jahren. Wir wollen aber trotzdem jetzt eher über die kleineren Vereine sprechen, die da jetzt ordentlich mitmischen und in der, ja, eigentlich dafür sorgen, dass es die beste zweite Bundesliga aller Zeiten ist, weil sie spielerisch auf jeden Fall mehr überzeugen. Also um es mal ein bisschen zu analysieren, würde ich mal sagen, fangen wir einfach oben an mit St. Pauli. Was ist euch da so aufgefallen?
Pauli, die haben halt 28 Tore aus dem Spiel erzielt. Das ist der Bestwert. Also spielerisch sehr, sehr stark. Die haben halt nicht die beste Offensive, aber die meisten Tore aus dem Spiel. Das ist ja auch schon mal ordentlich. Und da fallen besonders zwei Spieler auf. Einmal der Zehner Daniel Kofi Kiere, hätte ich vorher üben sollen. Der hat schon 5 Tore für Guido Burgstaller aufgelegt. Also diese Kombi Kiere auf Burgstaller, 5-mal erfolgreichstes Duo der zweiten Bundesliga.
Ja, und ich finde, man muss ja auch nochmal einfach mal so die allgemeine Situation ein bisschen darstellen. Timo Schulz hat St. Pauli ja im letzten Jahr übernommen. Dann stand St. Pauli in der Tabelle in der zweiten Liga ganz unten. Und St. Pauli hat aber am Trainer festgehalten. Und dann die Rückrunde war schon überragend bei St. Pauli. Und dieses positive Momentum und diese positive Stimmung, die haben sie halt einfach mitgenommen. Das Spielsystem funktioniert super. Die spielen 4-4-2 mit Raute, spielen sehr offensiv, pressen viel, stehen sehr hoch. Und ja, das scheint einfach alles irgendwie super zu funktionieren. Und sie sind auch einfach sehr stabil. Also haben ja jetzt auch hatten gegen Darmstadt vor 3-4 Spielen mal 4-0 verloren. Haben jetzt die letzten 3 Spiele wieder gewonnen. Also das spricht auch für die Moral der Mannschaft. Und Stand jetzt weiß ich nicht, wie St. Pauli da jetzt noch einbrechen sollte.
Ich fand auch sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast, dass sie halt am Trainer festgehalten haben, weil das gilt ja quasi auch für Regensburg und für Nürnberg, die da auch oben mitmischen. Die haben auch in schwierigen Phasen letzte Saison einfach an ihre Trainer geglaubt und sind dann jetzt wirklich von relativ weit unten hochgeklettert. Sehr, sehr stark. Darmstadt konnte ihren Trainer ja nicht halten. Der wurde ja von Bremen weggekauft. Im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Der neue Trainer dann Thorsten Lieberknecht. Sind eigentlich schlecht in die Saison gestartet, hatten ja auch wichtige Abgänge, vor allem mit Dursun, der ja Torschützenkönig auch war letzte Saison. Ansonsten, aber funktioniert es trotzdem wieder ganz gut. Was ist euch da ins Auge gesprungen?
Ja, genau, Thorsten Lieberknecht hat dann auf ein 4-4-2, ganz einfaches 4-4-2-System umgestellt. Und das funktioniert echt gut. Also stehen in der Abwehr sehr kompakt. Und auch die Stürmer arbeiten sehr viel mit nach hinten. Und sie haben halt eben irgendwie ein neues Sturmduo aus der Versenkung hervorgeholt. Philipp Tietz und Luca Pfeiffer haben beide jeweils schon 12 Tore erzielt. Ja. Das sind ja 24 Tore zusammen. Insgesamt hat der SV Darmstadt 98 die beste Offensive der Liga. Hätte ich nicht mit gerechnet vor der Saison, aber mal schauen, wie es weitergeht.
Haben auch ganz gute Chancen, da oben mit dran zu bleiben. Einfach weil sie einen sehr sicheren, gefestigten Eindruck machen nach dem schwachen Start. Bei Paderborn bin ich mir dann nicht so sicher. Da könnte ich mir vorstellen, die spielen ja wieder ein sehr aggressives Pressing. Das kann dann auch mal schnell nach hinten losgehen.
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel stehen sie am öftesten im Abseits. Sie stehen 2,7 Mal pro Spiel im Abseits. Das ist Höchstwert. Zu Hause waren es sogar über 3. Also da waren sie auch mit Abstand am meisten im Abseits, was aber auch die Spielidee zeigt. Ballgewinn, zack, Tiefenlauf, ab nach vorne. Und Paderborn fängt auch die meisten Bälle ab, 12 Bälle pro Spiel. Also die haben auch wirklich, in den Daten sieht man ihr Spielsystem wieder. Und sie haben natürlich vorne die Maschine, Sven Michel, 15 Spiele, 13 Tore, 4 Assists. Und dahinter Justwan, der hat dem auch schon 3 Dinge aufgelegt. Und Michel hat aber auch schon 3-mal auf Platte aufgelegt. Also das funktioniert, die spielen sich gegenseitig zu. Und Sven Michel ist einfach ein geiler Spieler vorne drin.
Der ist echt in der Form seines Lebens. Und du hast ja gerade die Spielweise schon so ein bisschen angesprochen. Vor ein paar Wochen hat Paderborn ja auch schon gegen Düsseldorf gespielt. Da haben sie 3-2 gewonnen. Also die Paderborner, da tut mir immer noch ein bisschen weh. Aber das Spiel hätte auch 5-4 ausgehen können. Also die haben halt wirklich, spielen halt wirklich sehr, sehr offensiv. Haben dann hinten aber auch immer wieder, bieten hinten immer wieder Räume an. Aber solange du ein Tor mehr als der Gegner schießt, ist alles gut.
Ui, da kannst du auch wieder ins Phrasenschwein einzahlen.
Düsseldorf war ey, unglaublich.
Dann können wir ja nochmal zu meinem, ja, ich will es nicht Heimatverein nennen, aber aus meiner Heimatstadt kommt er zumindest, der Jan Regensburg. Die spielen auch hohes Pressing und haben auch an ihrem Trainer festgehalten. Also 2 Parallelen zu den Teams auch davor. Mesut Selim Begovic ist da an der Seitenlinie aktiv. Hat tatsächlich auch schon als Spieler beim Jan gespielt, war dann Co-Trainer. auch unter Achim Bayerlorzer, dem neuen Champions League Trainer von RB Leipzig. Gottes Willen, ey. Ja, ganz, ganz wild. Der hat tatsächlich eigentlich an dem Spielsystem, was Bayerlorzer da geprägt hat und auch davor schon Heiko Herrlich, nicht viel geändert. Weiterhin hohe Intensität, hohes Pressing, defensiv, zum Teil aber auch vogelwild. Und eigentlich kommt es da immer beim Jan nur darauf an, wie man die fehlende individuelle Klasse kompensiert bekommt. Und das klappt diese Saison echt gut, vor allem durch Standards. Da hat man schon 15 Tore durch Standards erzielt, 2 davon 11 Meter. Aus dem Spiel waren es insgesamt nur 16 Tore. Also da sieht man schon ganz klar, wie die das so hinbekommen.
Was wohl passieren würde, wenn die mal gegen Gladbach spielen?
Oh, das würde ein Schützenfest. was ganz interessant ist, der Jan war letzte Saison bei den Standards tatsächlich noch das schlechteste Team der Liga. Also da haben die sich wirklich unfassbar verbessert und das sieht man dann auch in der Tabelle. Auch wenn sie jetzt im letzten Spiel nicht mehr so wirklich überzeugt haben.
Ja, genau, also das wollte ich auch nochmal sagen. Sie sind ja sehr gut in die Saison gestartet, haben dann auch gegen Schalke gewonnen und hatten nur eine Niederlage aus den ersten 10 Spielen und davon profitieren die jetzt natürlich, weil, wie du schon gesagt hast, die letzten Wochen läuft es dann nicht mehr ganz so gut. Haben jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Spielen 3 Niederlagen gehabt, jetzt am Wochenende auch mit 0-3 gegen Heidenheim verloren, aber stehen immer noch auf Platz 3, weil sie eben so einen Vorsprung sich da erspielt haben.
Könnte es auch, glaube ich, aber nicht wirklich über die ganze Saison so beibehalten. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Team, das rutscht da oben noch raus, auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn die lange dabei bleiben. Dann haben wir noch Nürnberg. Die sind eigentlich wirklich nicht besonders offensiv stark, haben wir den Eindruck. Die sind eher so ein bisschen langweilig, würde ich es mal nennen.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, die Langweiler der Liga. aber also sie gewinnen häufig 2-1 oder mit einem Torunterschied. Ja, aber sie gewinnen halt häufig. Auch gegen Düsseldorf haben sie 2-1 gewonnen. Jetzt am Wochenende gegen Kiel
auch keine Kunst,
haben sie auch 2-1 gewonnen. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ja, sie gewinnen häufig die knappen Spiele, haben auch an ihrem Trainer festgehalten mit Robert Klaus und haben auch einen ganz guten Kader. Und ich habe das Gefühl, sie haben jetzt auch endlich Ruhe im Umfeld. Dieter Hecking als ist ja da, glaube ich, im Vorstand.
Genau.
Und Robert Klaus eben auch ein sehr junger, talentierter Trainer. Also ich glaube, das könnte, wenn es nicht in diesem Jahr reicht, dann ist Nürnberg im nächsten Jahr auf jeden Fall ein Favorit auf den Aufstieg für mich.
Vielleicht als Abschluss vom ganzen Themenbereich nochmal, welche Mannschaften sind eure 3 Aufsteiger?
Pauli. Pauli steigt auf ja, jeden Fall.
Gehe ich mit.
Ja, bin ich auch dabei.
Dann Schalke.
Okay.
Die steigen auf, das sind 2 Siege, das machen die, bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde mit Darmstadt gehen, auf Platz 3 und dann schön in der Relegation 2x0-0 gegen Augsburg.
Okay, ich sage tatsächlich auch Pauli auf 1.
Ja.
Und dann, ein bisschen gewagt, nein, so optimistisch bin ich dann doch nicht. Ich sage Paderborn auf 2 und dann den HSV, der HSV geht mal wieder in die Relegation.
Das Imperium
und,
schlägt zurück, ja.
Ja, setzt sich dann da gegen, ja, weiß nicht gegen wen durch, aber ich glaube, der HSV kommt vielleicht noch durch die Relegation hoch.
Pauli bin ich da auf jeden Fall d'accord. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, Bremen packt es noch. Bin großer Ole Werner-Fan tatsächlich. Kader ist zwar, naja, so mittelmäßig, aber trotzdem könnte noch klappen. Und dann als dritten tippe ich auch HSV in die Relegation. Die haben es ja schon ein paar Mal gemacht, allerdings andersrum von der ersten Liga in der Relegation, dann gegen die zweite und jetzt sind die auch mal andersrum dran und holen das Ding.
Ich glaube, wir haben jetzt auch 7 verschiedene Teams insgesamt getippt oder 6.
Daran sieht man, wie verrückt die zweite Liga ist. Ja.
Aber wenn wir mal nochmal auf die Steilvorlage von Christopher zurückkommen, dann ist ja auch seine Meinung, dass tatsächlich keiner von den Großen aufsteigt. Das hat er jetzt so ein bisschen entkräftet wieder mit dem HSV. Der Verein, über den wir jetzt sprechen, eventuell absteigen mit seinem neuen Trainer, dann wäre es endgültig auch wirklich die allerbeste zweite Liga.
Dann fällt mir auch kein Superlativ mehr ein.
Also, wir wollen natürlich noch über Hertha BSC Berlin sprechen, die ihren Trainer Paldada gefeuert haben und Taifun Korkut als neuen Trainer vorgestellt haben. Wie dessen letzte Bundesliga-Station so gelaufen ist, das fasst Tim jetzt nochmal zusammen in seiner Lieblingsrubrik
Die Nostalgie-Ecke.
Am 28. Januar 2018 kommt eine überraschende Meldung. Taifun Korkut übernimmt den VfB Stuttgart. Und zwar von Trainer Hannes Wolf, der den VfB in der Vorsaison zur Zweitligameisterschaft geführt hatte und als innovatives Gesicht des VfBs galt. Allerdings hatte er in den letzten 9 Pflichtspielen 8 Niederlagen kassiert und steht auf dem 14. Tabellenplatz mit 20 Punkten aus 20 Spielen. Die Fans toben, weil Wolf immer noch viele Sympathien zufliegen und Korkut bei keiner seiner vorherigen Stationen wirklich überzeugt hat. Hier 2 Fanmeinungen aus dem Netz. Korkut darf doch nicht ernsthaft nochmal einen Trainerjob in der Bundesliga bekommen. Der hat 96 an die Wand gefahren, in Leverkusen nichts erreicht und in Lautern maximal versagt. Kann man als Mitglied eigentlich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einfordern? Ich möchte zeitnah eine Aussprache haben. Doch Korkut macht seine Sache hervorragend. Der VfB verpasst nur knapp die Europa League Quali und landet am Ende auf Platz 7 mit 51 Punkten. In der Saison 2018-19 läuft es dagegen deutlich schlechter. Der VfB fliegt in der ersten Pokalrunde gegen Hansa Rostock raus und ist nach 7 Spieltagen Tabellenschlusslicht. Sportdirektor Michael Reschke schmeißt Korkut raus und holt Weinziel. Der hält aber auch nur bis April durch und am Saisonende steigt der VfB nach der Relegation gegen Union Berlin ab.
Ja, Markus Weinziel zu holen war in den letzten Jahren auch nicht immer die allerbeste Idee. Aber lass uns erstmal bei Korkut bleiben. Meint ihr, der steigt tatsächlich mit der Hertha auch ab oder geht es eher Richtung Europa, wie mit dem VfB in seiner ersten Saison?
Ach, Korkut ist wie bei Gladbach, wie Schubert. Das ist so ein Starttrainer. Der hat zwar keinen guten Punkteschnitt in der Bundesliga, aber bis zum Saisonende wird er das Schiff da schaukeln, um mal Christophers Worte zu nennen. ja, das wird irgendwie klappen. Dafür ist der Kader zu gut. Ich bin auch kein Fan von ihm, aber gestern schon 2-2 geholt. Klassisches 4-4-2. Arbeiterfußball. Ja, das wird sich Bobic erhoffen, dass er bis zum Sommer das schaukelt und dann wird ein ordentlicher Bobic-Trainer kommen.
Ja, also ich sehe auch nicht, dass der Korkut über den Sommer hinaus dann da noch in Berlin Trainer ist. Dafür passt er halt auch einfach, also die Hertha hat viel Geld in die Hand genommen, hat einen Kader, der relativ viel wert ist. Ob er jetzt so gut zusammengestellt ist, ist eine andere Frage. Aber Korkut steht halt irgendwie für so ein destruktives Spiel und ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er jetzt so sehr innovativ ist und die Mannschaft mit begeisterndem Fußball in die Europa League oder nach oben führt, wo Hertha ja hin möchte. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Korkut länger bleibt und glaube, dass Bobic, ja, auch da sich jetzt Zeit kaufen wollte dann halt nach einem Trainer sucht.
Was noch ganz interessant war bei der Recherche der Nostalgie-Ecke, erstmal, Michael Reschke war einfach Sportdirektor beim VfB, ja, ja. Aber auf den folgte ja dann Hitzelsberger und Mislintat wurde dann auch verpflichtet, also da wurde das schon eingeläutet und Weinziel wurde nach einer 0-6 Niederlage gegen den FC Augsburg entlassen. Muss erstmal 0-6 gegen Augsburg verlieren.
Das war aber auch, also der hat da wirklich richtig, richtig schlechte Arbeit gemacht, der Weinziel. Der war da deutlich schlechter als Korkut auch noch, dann hat der Tim auch schon treffend zusammengefasst, sind sie auch abgestiegen am Ende. Trotzdem, findet ihr, dass es überhaupt notwendig war, Dardai auszutauschen? Weil eigentlich dieses Defensivspiel, was Korkut ja auch, oder dieses Stabilisieren, das kann ja Dardai eigentlich auch.
Ja, also bin ich ganz bei dir, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das ist, Korkut ist der neue Dardai, so irgendwie. Also ja. Du hast ihn einfach einmal nur den Trainer gewechselt, den Spielstil wahrscheinlich nicht.
Ja, die Gründe scheinen ein bisschen tiefer zu liegen. Ich habe da einen interessanten Artikel zugelesen. Und zwar meinte Bobic ja auch, Korkut kann wenigstens mehrere Sprachen, Dardai nicht.
Okay.
Und es gab auch so Geschichten im Sommer, Bobic wollte Suazerda verpflichten, hat Dardai gesagt, er soll ihn anrufen und ihn überzeugen. Und Dardai hat gesagt, ich bin im Urlaub, ich mache das jetzt nicht. Und da fing es von Anfang an, hat es wohl gebrodelt. Und Bobic hat ja gesagt, er wirft ihn so, hätte ihn so oder so rausgeworfen. Ist halt ein bisschen schade, der hat einen unbefristeten Vertrag, Dardai. Vielleicht geht er ja wieder in die Jugend zurück, weil ich finde, er gehört zu Hertha.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das menschlich so gut gepasst hat. Bobic ja schon so ein eher ne, weltoffener, moderner Typ. Zumindest will er so aufgenommen werden. Und Dardai nach dem Klassenhalt letzte Saison mit seiner dicken Zigarre und Co. Es ist schon irgendwie, da sind schon zwei Welten aufeinander getroffen. Ja, dann würde ich sagen, mal gucken, wann aber auch Korkut wieder weg ist. Ihr habt ja schon beide gesagt, ihr glaubt auch nicht, dass der wirklich langfristig da eingeplant ist als Trainer.
Ist auch besser so. Ich habe die Wortspiele gestern mit seinem Namen. Das geht nicht lange.
Wobei du doch hier eigentlich auch unser Wortspiel-Experte bist, aber gut.
Aber die sind sogar mir zu blöd.
Und im Schnitt, also noch, um noch einen Fakt am Ende zu nennen, im Schnitt ist Korkut auch nur 22 Spiele bei seinen Vereinen gewesen bis jetzt. Und mit dem Pokalspiel sind es bis zum Sommer genau noch 22 Spiele bei der Hertha.
Ja, würde ja perfekt passen. Ja. Das hat Bobic bestimmt auch nachgeschaut. Genau. dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch mit dem Thema. Wir haben jetzt noch wieder ein kleines Quiz vorbereitet am Ende natürlich. Und für die erste Frage von dem Quiz bleiben wir tatsächlich nochmal bei Taifun Korkut. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie gut ihr euch vorbereitet habt. Das könntet ihr dann eventuell wissen. Ich möchte von euch wissen, welchen Punkteschnitt Taifun Korkut bei all seinen Stationen als der Cheftrainer geholt hat.
Willst du anfangen,
ist Christopher? Eine Schätzfrage, also sprich, wer näher dran ist, bekommt den Punkt.
Ich hatte die Tabelle gestern offen bei Transfermarkt.de, ja. Aber nur, um was anderes nachzuschauen.
Ich hab's mir gemerkt von Transfermarkt.de.
Ja? Ja. Aber das tatsächlich auch blöd. von allen Stationen?
Nein.
Ja gut, dann...
Nein.
Vor
allem, man weiß ja auch nie, ob die Pokalwettbewerbe mit reinrechnen oder nicht. Aber ich habe, glaube ich, noch eine grobe Zahl im Kopf.
1,4.
1,25.
Trommelwirbel. Also 1,4 ist viel zu hoch. Also 1,4. Korkut. Es waren tatsächlich 1,17 Punkte im Schnitt. Und das heißt, Tim bekommt natürlich den ersten Punkt.
Versteht
und sich. Am besten war seine Bilanz natürlich in Stuttgart. Obwohl er da am Schluss auch wirklich nicht mehr gut war. Und der Kommentar vom Stuttgart-Fan, den Tim da rausgesucht hat, trifft insgesamt schon ganz gut zu. In den ersten Spielen der neuen Saison waren es dann nur noch 0,6 Punkte im Schnitt. Also auch nicht mehr wirklich gut.
Bin ich denn auf 1,4 gekommen? Ja,
1,4 ist wirklich...
Ja, man weiß auch nie, manchmal rechnen die Pokal mit rein,
ich habe die tatsächlich nochmal selbst gerechnet, also einfach die Anzahl...
Da ist wieder der Excel-Mensch.
Anzahl der Spiele.
Ja.
Und interessant ist aber auch, dass er tatsächlich nur bei Stuttgart einen besseren Punkteschnitt hat, als die Trainer, die vor und nach ihm da waren. Bei allen anderen Stationen war er immer, also bei Kaiserslautern war er schlechter als Vorgänger und Nachfolger und bei Leverkusen auch sogar deutlich. Nur bei Hannover war er zumindest besser als sein Nachfolger. Aber insgesamt empfiehlt man sich da eigentlich nicht für höhere Aufgaben. Mhm. Und insofern denke ich auch, wird es nicht mehr allzu lang dauern, bis er da wieder seinen Platz räumt. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Da geht es nochmal um die zweite Liga. Da ist ja eigentlich Christopher... Der Experte für.
Jetzt hast du mal eine Fallhöhe eingebaut.
Ja. Patze ich immer hier im Quiz.
So.
Aber mach mal.
Ja. Immer patzen ist auch nicht können.
Kann er nicht mit dem Druck umgehen.
Ja.
Also, an wie vielen Spieltagen dieser Zweitligasaison haben alle der großen drei, also HSV, Bremen und Schalke, Düsseldorf gehört auf gar keinen Fall dazu, Christopher, gleichzeitig gewonnen? Also Spieltage, an denen alle drei gewonnen haben. Und ich gebe euch da aber vier Antwortmöglichkeiten. War das viermal in dieser Saison, dreimal, nullmal oder einmal?
Puh, boah, das ist jetzt wirklich schwierig.
Ich habe keine Ahnung und man soll ja immer das nehmen, was einem zuerst in den Kopf kommt. Und deshalb antworte ich jetzt schon und nehme die Eins.
Also es wäre einmal wäre tatsächlich meins auch gewesen.
Du kannst auch dieselbe Antwort nehmen.
Weil es... In der zweiten Liga sind ja wirklich immer sehr viele wilde Spiele passiert und ich glaube eigentlich nicht, dass die so oft gleichzeitig gewonnen haben. Ich bleibe auch bei einmal.
Und damit bekommt ihr beide einen Punkt.
Ja.
Also es kann sich keiner mehr blamieren. Es war tatsächlich nur am einzigen Spieltag, dass alle drei gewonnen haben und zwar am sechsten Spieltag. Bremen souverän mit 3-0, aber auch gegen Ingolstadt. Der HSV knapp mit 2-1 gegen Sandhausen und Schalke auswärts 1-0 gegen Paderborn. Also auch nicht so wirklich die überzeugenden Ergebnisse. Mhm. An dem Spieltag hat aber Düsseldorf auch gewonnen tatsächlich. 1-0 gegen Aue. War ja selten genug diese Saison. damit steht es 2-1 für Tim. Überragende Leistung bis jetzt von Tim in dem Quiz. Und wir kommen zur letzten Frage. Da habe ich keine Antwortmöglichkeiten für euch, sondern es ist so, wer schneller ist, bekommt dann auch den Punkt. Und... wir reden doch mal über vergangene Spielzeiten. Mit Korkut hatte Stuttgart ja die Europa League knapp verpasst. Das hat ja Tim auch nochmal aufgenommen. Das letzte Mal qualifiziert für den Wettbewerb haben sie 2013, 2014. Und im Jahr darauf haben die dann da eben auch gespielt. Welche anderen beiden deutschen Mannschaften haben in der Saison noch teilgenommen?
Ich würde einfach mal Bayer Leverkusen reinwerfen.
Ich würde dir nochmal kurz Bedenkzeit geben. Ich habe noch ein paar Tipps, weil es ist wirklich...
Ach so.
Es ist wirklich...
Welches Jahr?
13, 14.
Ja.
Und ich will dann aber auch wirklich sofort beide von euch. Sprich, ihr bekommt nur einen Punkt, wenn ihr mir beide Antworten auf einmal nennt.
Alles klar.
Deswegen einfach nochmal kurz sammeln. Und Leverkusen, das gebe ich auch schon mal als Tipp, das wäre tatsächlich auch direkt falsch gewesen. Also habe ich nochmal Gnade vor Recht ergehen lassen.
Dankeschön.
Ich sage mal als Tipp 1, beide Teilnehmer waren ziemlich überraschend. Ein Team ist als frischer Aufsteiger in die Europa League marschiert. Und das andere Team galt in der Saison eher als Abstiegskandidat. Und dann haben sie beiden die Plätze 5 und 6 belegt.
Oh, ich habe zwei, die ich glaube ich
nehmen. Ich würde auch zwei sagen.
Okay. Ja, ich habe noch mehr Tipps. Ihr könnt euch noch natürlich noch was anhören. Oder einer geht hier Risiko.
13, 14.
Einen Tipp würde ich noch nehmen.
Ja. Okay, dann nehmen wir Tipp 2 und der bezieht sich dann auf nur eines dieser Teams. Und dem Team hat die Teilnahme eher geschadet. Sie sind nämlich in der Teilnahmesaison abgestiegen.
Augsburg und Köln?
Nein.
Scheiße.
Ja.
Freiburg und 96.
Ah, knapp daneben, aber näher dran. Freiburg stimmt.
Ja. Ach, Köln war ja schon viel später.
Ich hatte erst gedacht, weil in der Zeit waren die oft international, aber als du meintest, eher Abstiegskandidaten Wolfsburg, aber dann nicht.
96 war, ich meine, das Jahr davor Jahre davor waren ja ihre wilden Europapokaljahre. Tatsächlich war Frankfurt das zweite Team.
Ach, krass.
Die sind dann nämlich eben frisch aufgestiegen gewesen.
Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen.
Und nee. Auf jeden Fall, ich hätte noch ein paar andere Tipps gehabt. Und zwar einmal, dass das eine Team seitdem auch öfter europäisch gespielt hat und einmal sogar im Halbfinale war. Das wäre dann der Tipp für Frankfurt gewesen. Das hätte man dann wahrscheinlich gewusst. Und dann noch der Tipp, dass eines der Teams den dienstältesten Trainer der Liga stellt. Ich glaube, dann wäre man auch auf Christian Streich gekommen. Ja, sehr stark, Tim. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
2-1 Sieg. Und ja, damit haben wir eigentlich das Ding auch rund gemacht, weil die Freiburger sind ja auch aktuell überragend.
Christoph habe ich auch rund gemacht.
Ja, den hast du komplett rund gemacht. Aber das war ja auch keine Überraschung. Nee.
Schon einen neuen Song überlegt? Oder?
Nee. Willst du wieder irgendwas singen?
Nee, ist besser nicht. Lass einfach.
Ja, eigentlich können wir auch mal über Freiburg sprechen. Die sind ja auch wirklich überzeugend. Mal gucken, was wir uns da überlegen. Für Christoph habe ich dann noch eine kleine Aufgabe für die nächste Folge. Wir haben ja heute unser Uni-Fußballturnier und du erzählst dann bitte nächste Folge mal, wie viele gelbe Karten wir drei zusammen gesammelt haben. Alles klar, dann würde ich sagen,
das war's.
So, mach außer.